erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Übernächste Woche hätten in Bayern die Herbstferien begonnen. Im Landkreis Berchtesgaden ist seit heute schon Schluss mit Schulbesuch und mit Kitas und mit den meisten im öffentlichen Raum überhaupt. Seit 14 Uhr gilt eine Ausgangsbeschränkung. Das Verlassen der Wohnung ist nur noch mit triftigem Grund erlaubt, nachdem die Covid-19-Neuerkrankungen im Landkreis gestern auf den bundesweiten Höchstwert von 272 pro 100.000 Einwohner gestiegen waren. Für die Touristen, die dort bislang schon in den Herbstferien waren, um die traumhafte Alpenkulisse zu genießen, heißt es überstürzt Koffer packen. Für die Anwohnerinnen und Anwohner heißt es plötzliche Umstellung des Alltags. Wie sie damit umgehen, die Großen wie die Kleinen, berichtet Yannick Penz.
Um 12.40 Uhr heute Mittag ist der Unterricht erstmal vorbei. Am Rottmeier-Gymnasium in Laufen an der Salzach war es vorerst der letzte Schultag. Ganze zwei Wochen bleibt die Schule jetzt geschlossen. Schon wieder ein Corona-Lockdown und schon wieder ging alles ziemlich schnell.
Natürlich haben wir Erfahrungen aus den Monaten März, April, Mai vom Lockdown im Frühjahr. Wir wollen uns auch verbessern. Dennoch geht es natürlich jetzt alles sehr schnell.
Bei vielen Schülerinnen und Schülern ist die Verunsicherung nun groß. Trotz Lockdown müssen sie weiter lernen, Aufgaben bestehen und die Leistungen von zu Hause aus erbringen.
Es ist viel schwieriger, alleine sich den Stoff beizubringen, als dass man einen Lehrer hat, der es einem erklärt, weil die halt wirklich kompetent sind und wir müssen es uns selber erklären.
Also ich habe schon durchaus ein bisschen Angst, dass mein Niveau absinken könnte, dass ich nicht mehr nachkomme im Stoff und dass sich auch die Noten dadurch beeinflussen. Aber ich hoffe, dass das alles ganz gut geht, so wie im letzten Lockdown auch.
Kurz nach Schulschluss wird es dann ernst. Ab 14 Uhr gilt im ganzen Landkreis der Lockdown. Die eigene Wohnung darf man jetzt nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Zum Beispiel für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, aber auch zum Sport machen. Geschäfte dürfen zwar offen bleiben, Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Theater oder Museen müssen hingegen schließen. Es sind harte Regeln, mit denen die Menschen im Berchtesgadener Land nun leben müssen.
Die Leute sind eigentlich alle selber schuld, weil der Abstand nicht eingehalten wird.
Weil wenn die Leute ein bisschen besser Eigenverantwortung gehabt hätten, dann hätten wir das jetzt nicht. Und darum habe ich auch Verständnis dafür, dass der Landrat das macht.
Auch das kleine Stadtcafé im Zentrum von Laufen macht nun erstmal dicht. Die Angestellten müssen mal wieder in Kurzarbeit und der Inhaber weiß langsam auch nicht mehr, wie lange er sich das noch leisten kann.
Ja, wenn es jetzt nochmal so kommen würde, dass das ganze Monate dauert oder sagen wir mal 2-3 Monate, dann müssen wir natürlich uns was überlegen, weil wir es nicht mehr tragen können. Gell? Ist dann nicht mehr machbar, das Ganze leider. Ja.
Der zuständige Landrat kennt die Probleme und verteidigt die radikale Maßnahme. Viel zu schnell seien die Corona-Infektionen gestiegen, auf einen Inzidenzwert von aktuell 236, so hoch wie sonst nirgendwo in Deutschland. Warum ausgerechnet hier die Zahlen so hoch sind, weiß aber niemand.
Wir haben insgesamt ein diffuses Geschehen im ganzen Landkreis Berchtesgadener Land und nicht zurückzuführen auf einen Landkreis, auf eine Veranstaltung. Ja, es ist momentan einfach nicht eingrenzbar.
Zwei Wochen lang steht das öffentliche Leben im Berchtesgadener Land nun weitgehend still. Zwei Wochen lang kontrolliert die Polizei streng, dass sich alle an die Vorgaben halten. Erst wenn das funktioniert und die Zahlen wieder sinken, kann ein bisschen Normalität zurückkehren. Und erst dann dürfen wahrscheinlich auch die Schüler wieder zurück in den Unterricht.
Und darüber, wie die Corona-Maßnahmen Schulen auch bundesweit insgesamt betreffen, habe ich am Abend mit Heinz-Peter Meidinger gesprochen, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands in Landau. Guten Abend, Herr Meidinger.
Guten Abend.
Das war nach den Sommerferien immer die Maxime oder eine der Maximen der Politik. Die Schulen werden auf keinen Fall nochmal geschlossen. Dafür wird alles getan. Im Berchtesgadener Land sind sie jetzt aber zu. Eine Bankrotterklärung?
Also in der Tat ist natürlich das, was in Berchtesgaden passiert, der Worst Case. Also das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollten und sollte auch Anlass sein, zu überlegen, ob wir tatsächlich genügend für den Infektionsschutz an Deutschlandschulen tun.
Heißt das, der Staat lässt die Schulen da im Stich und tut nicht genügend?
Also ich kann es leider nicht anders sagen, weil es gibt ja klare Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, ab welchen Infektionszahlen welche Hygieneschutzmaßnahmen an Schulen umgesetzt werden sollen. Leider halten sich da aber weder die Länder noch die Kommunen derzeit daran. Es gibt einen Automatismus. Der Automatismus lautet, es wird nichts getan.
Ja, auch Recherchen unserer Kollegen von tagesschau.de haben ergeben, dass in zahlreichen Bundesländern die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts nicht umgesetzt werden. Etwa bei der Maskenpflicht im Unterricht oder ab einem bestimmten Grenzwert die Klassen zu teilen, um mehr Abstand zu ermöglichen. Warum passiert das nicht?
Ja, also das ist eine gute Frage. Es ist natürlich auch oft unangenehm, solche Maßnahmen anzuordnen. Die Maskenpflicht im Unterricht hat auch Gegner. Und natürlich, wenn man tatsächlich wieder in den Wechselbetrieb schalten muss, ergeben sich wieder die bekannten Probleme, Betreuungsprobleme. Nur das Nichttun führt natürlich dazu, dass sich auch an den Schulen das Infektionsgeschehen intensiviert, dass Infektionsketten nicht mehr rückverfolgt werden können und dass wir dann eben am Schluss die Schulen komplett schließen müssen. Und das ist ja das, was wir auf jeden Fall verhindern wollen.
Aber was muss denn dann geschehen? Müssen dann die Schüler bzw. auch die Lehrer oder auch die Schulleiter konsequenter sein und dann sagen, okay, ich mache das jetzt an meiner Schule einfach auf eigene Faust?
Also es ist tatsächlich so, dass wir an vielen Schulen ausgehend von den Schulleitungen, von den Elternvertretungen, von den Schülervertretungen deutlich schärfere Maßnahmen haben, also deutlich mehr für den Hygieneschutz tun, als es eigentlich die jeweiligen Gesundheitsämter, Kommunen oder die Länder anordnen. Aber das kann natürlich nicht die Lösung sein. Also wir erwarten vom Lehrerverband, dass es einen klaren Stufenplan für alle Länder gibt, der nicht unbedingt automatisch zu Maßnahmen führt. Es kann auch Ausnahmen geben, wenn das Infektionsgeschehen sich außerhalb der Schulen abspielt. Aber der mal grundlegend Anlass bietet zu sagen, wir müssen jetzt in die nächste Stufe schalten, also beispielsweise Maskenpflicht oder eben dann in einem schlimmeren Fall auch wieder Distanzunterricht.
So einen Plan hätte man ja ausarbeiten können. Schulen und Schulbehörden hatten ja jetzt Monate Zeit gehabt, über den Sommer auch sich auf einen Corona-Herbst vorzubereiten. Haben Sie den Eindruck, dass diese Zeit nicht genutzt wurde und eher gehofft wird, na, das wird schon irgendwie gut gehen?
Ja, also es gibt ja einen Hygieneplan der Kultusministerkonferenz, auch einen Stufenplan der Kultusministerkonferenz, aber der beinhaltet überhaupt keine Richtwerte. Und ein Stufenplan, der keine Orientierungswerte bietet, der die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts nicht übernimmt, der ist natürlich nutzlos. Der nutzt für die konkrete Handlungsweise vor Ort überhaupt nichts. Und das hätten wir uns gewünscht und wünschen wir uns. Mehr Klarheit, mehr übrigens auch Einheitlichkeit in Deutschland und dann auch eine konsequente Umsetzung.
Haben Sie denn irgendeine Hoffnung, dass diese Klarheit auch kommt für die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer und Eltern in diesem Land?
Also ich fürchte, dass die Klarheit erst kommen wird, wenn tatsächlich sich das Infektionsgeschehen auch an den Schulen massiv weiter ausbreiten wird. Wir haben ja schon Infektionsausbrüche an Schulen. Es ist immer die Rede davon, dass Kinder keine Infektionstreiber sind. Das gilt aber nur für Schüler bis 10 Jahren. Darüber hinaus sind sie durchaus genauso infektiös auch wie Erwachsene. Und da muss man eben dann auch reagieren. Ich fürchte, dass wir teilweise schon zu spät dran sind.
Haben Sie denn die Sorge, dass bald in halb oder gar ganz Deutschland die Schulen dann alle wieder schließen müssen, wenn das Infektionsgeschehen so weitergeht?
Also ich bin kein Freund von Katastrophenszenarien und wir hoffen natürlich ganz stark auch vom Lehrerverband, dass dieser Worst Case nicht eintreten wird. Aber es ist in der Tat damit zu rechnen, dass in immer mehr Landkreisen auch Schulen schließen müssen. Und wir haben eine deutlich steigende Zahl von Schülern in Quarantäne. Also das steuert auf die 100.000 zu und auch mehrere tausend Lehrkräfte, die in Quarantäne sind. Und es werden jeden Tag mehr.
Sagt ein besorgter Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Vielen Dank, Herr Meidinger, für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Insgesamt steht Deutschland aber noch verhältnismäßig okay da. Und das sieht man, wenn man einen Blick auf unsere europäischen Nachbarn wirft. Irland, wo sich innerhalb von 2 Wochen 254 von 100.000 Einwohnern mit dem Virus angesteckt haben, kehrt ab Donnerstag als erstes Land in Europa ganz in einen erneuten Lockdown zurück. Nur Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet. Dabei sind die Zahlen anderer Länder rund um Deutschland, wo dieser 2-Wochen-Wert bei 84 liegt, noch viel höher. Besonders betroffen sind Tschechien mit einem Wert von 905 und Belgien mit 829 Infizierten. Und dort geraten Kliniken zunehmend unter Druck, berichtet Gudrun Engel.
Gerade ist im Klinikum Lüttich der 7. Beatmungspatient heute eingeliefert worden. Überstunden. Alle verfügbaren Pflegekräfte müssen zusammenarbeiten. Beide Intensivstationen im Klinikum fast voll belegt, die Lage angespannt. Jeden Tag sehe ich Kollegen auf dem Flur weinen. Es ist schwer, das alles zu ertragen. Dabei hat die zweite Welle gerade erst angefangen. Knapp 2.800 Patienten mit Covid-19 werden gerade in den belgischen Kliniken behandelt, davon 446 auf Intensivstationen. Intensivbetten gibt es genug. Es ist das Personal, das überall fehlt. Bis zu 30% seien selbst erkrankt. Im Vergleich zu Deutschland muss sich eine Krankenschwester im Schnitt um 25 Patienten mehr kümmern. Personal, das einen positiven Corona-Test hat, aber keine Symptome zeigt, kommt deshalb trotzdem zur Arbeit, weil es dringend gebraucht wird. Ohne sie würden wir es nicht schaffen. Im Gesundheitswesen dürfen und müssen symptomfrei Infizierte deshalb wie geplant zum Dienst erscheinen. Die Situation ist uns entglitten, sie rollt wie ein Tsunami auf uns zu, gibt der belgische Gesundheitsminister zu. Für die Belgier gilt deshalb nachts eine Ausgangssperre. Restaurants sind ganz geschlossen und Homeoffice ist verpflichtend. Enge soziale Kontakte sind nur noch mit einer Person erlaubt. Der Corona-Koordinator des Landes appelliert in allen Medien, Belgien müsse jetzt zusammenhalten und sich auf einheitliche Regeln einigen. Das Problem, das Land sei in 3 politische Regionen geteilt, bislang entscheide jede für sich selbst. Die zweite Welle liege vor allem an der Corona-Müdigkeit. Es ist doch bekannt, dass die Leute sich jetzt zu Hause treffen, auch in großen Gruppen. Alles, was Belgien ausmacht, wird so ausgelöscht. Unsere Kultur, unsere Gastronomie. Einer der positiv getesteten Krankenpfleger, der trotzdem arbeitet, ist Gaëtan Mestonck. Er führt in Brüssel jede Woche 200 Corona-Tests durch, selbst mit leichten Symptomen. Zu Hause bleiben, keine Alternative. Wir sind einfach zu wenige und ein positiv Getesteter, der sehr aufpasst, ist nicht so gefährlich wie ein Nicht-Getesteter, der auch nicht aufpasst. Das Beispiel zeigt, wenn schon Infizierte andere Erkrankte behandeln müssen, ist das System unter Stress. Die belgische Corona-Fieberkurve, sie steigt.
In Deutschland steigt derzeit nicht nur die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen an, es müssen auch wieder deutlich mehr Covid-19-Patienten in Kliniken behandelt werden. Und mitten in dieser Entwicklung befindet sich der öffentliche Dienst in einer neuen Tarifrunde. Was sich weitreichend auswirken könnte, denn es geht um die Löhne insgesamt, an Kitas, in Behörden, bei der Müllabfuhr, aber eben auch in Kliniken. Heute traten bundesweit 10.000 in den Warnstreik. Streiks an Krankenhäusern mitten in der Pandemie. Übermorgen beginnt eine neue Verhandlungsrunde darüber, wie viel künftig diejenigen mehr im Portemonnaie haben, die wir noch vor einem halben Jahr als Alltagshelden gefeiert haben. Aus Kaiserslautern berichtet Christian Kretschmer.
Cornelia Volling ist Krankenschwester im öffentlichen Dienst und beginnt den Tag des Warnstreiks wie jeden anderen Tag. Sie bringt ihre Tochter in die Kita und hat Glück. Weil die einen kirchlichen Träger hat, wird hier heute nicht gestreikt.
Ich verstehe auch Eltern, die jetzt momentan von der Streiksituation betroffen sind, dass das zu einem gewissen Unwillen natürlich führt. Aber die Resonanz der meisten ist auch, dass im öffentlichen Dienst anders bezahlt werden sollte.
Deswegen ist sie heute auch nicht im Krankenhaus, sondern im Warnstreik. Wegen Corona nicht auf der Straße, sondern zu Hause. Gerade für sie als Alleinerziehende sei die Arbeitsbelastung enorm. Besonders in den vergangenen Monaten. Jetzt steigen die Infiziertenzahlen wieder. Ist da ein Streik als Krankenhausmitarbeiterin überhaupt zu vertreten?
überall, wo man sich umhört, ist halt die Frage, ist das wirklich zeitgemäß? Aber ich sage da eindeutig ja, dass Gehaltsforderungen gerade aktuell sowas von angebracht sind, zu sagen, jetzt muss dieser Beruf aber auch endlich aufgewertet werden. Wenn doch alle doch anerkennen, wie wichtig und nötig dieser Beruf ist, dann sollte sich das halt auch über die Bezahlung zeigen.
4,8% mehr Lohn verlangt die Gewerkschaft Verdi. Bundesweit gehen deswegen heute Zehntausende auf die Straße und machen Druck in Streikzentren wie Hamburg, bei Fahrraddemo und Kundgebung vor dem Rathaus. In Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es dagegen nur eine Online-Kundgebung. Die Auswirkungen des Warnstreiks spürt der Arbeitgeber von Cornelia Volling aber bereits, das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Hier gibt es Kollegen, die im Notfall streikende Pfleger zurück ins Krankenhaus holen. Alle planbaren Operationen wurden dennoch verschoben. Der Geschäftsführer hofft auf eine schnelle Einigung im Tarifstreit, hält die Forderung von knapp 5% mehr Lohn aber für nicht bezahlbar.
Die Kassen der Kommunen des öffentlichen Dienstes sind im Moment leer und man weiß nicht, wie die Entwicklung ist. Im Bereich der Krankenhäuser hatten wir in den zurückliegenden Jahren immer finanzielle Probleme und da muss man sich in der Mitte treffen.
Die Arbeitgeber bieten schrittweise 3,5% mehr Lohn. Das sei zu wenig, finden die Gewerkschaft und Krankenschwester Cornelia Volling. Sie glaubt deswegen auch nicht, dass es bei den Verhandlungen übermorgen schon zu einer Einigung kommt.
Es wird eine Studie zum Zustand unserer Polizei geben. Allerdings keine, die sich ausschließlich mit rechtsextremen Meinungen und dem fremdenfeindlichen Auftreten von Polizistinnen und Polizisten beschäftigt. Eine solche Untersuchung war ja von vielen gefordert worden, nachdem rassistische Chats in Polizeikreisen bekannt geworden waren. Doch der Bundesinnenminister hat eine solche eng definierte abgelehnt. Nun gibt Seehofer eine Studie in Auftrag, aber er lässt gleich den gesamten Polizeialltag untersuchen. Und das schließt auch Gewalt und Hass gegen Polizisten selbst mit ein. Zusätzlich wird es noch eine allgemeine Studie über Rassismus in der Gesellschaft geben. Über einen gefundenen Koalitionskompromiss, Michael Stempfle.
Sommer dieses Jahres. Tausende Menschen demonstrieren, zeigen Solidarität mit einem Opfer von besonders brutaler Polizeigewalt in den USA. Allen ist klar, auch in Deutschland kommt es bei der Polizei immer wieder zu Rassismus und Gewalt. Anwalt El Morabit vertritt Betroffene.
Es wird letztlich daran festgemacht, dass man beispielsweise als Einziger aus einer Personengruppe heraus kontrolliert wird. Das heißt, alle anderen Personen, die im näheren Umkreis stehen, sind weiß und man wird dann ausschließlich kontrolliert, weil man halt eben eine dunkle Hautfarbe hat.
Diejenigen, die das schon einmal erlebt haben, fühlen sich hilflos.
Sie können eine Feststellungsklage einreichen beim Verwaltungsgericht und dann wird lediglich festgestellt, dass die Maßnahme rechtswidrig war. Es gibt aber keinerlei Sanktionen.
Wie reagiert die Politik? Anfang Oktober. Nach langer Abwehrhaltung plädiert Horst Seehofer für eine Polizeistudie.
Ich bin der Gewerkschaft der deutschen Polizei sehr dankbar, dass sie kürzlich den Vorschlag gemacht hat, man müsse mal so den Alltag der Polizeiarbeit unter die Lupe nehmen.
Unklar bleibt, ob bei dieser Studie auch Rassismus in der Polizei untersucht werden soll. Ein Thema, bei dem sich Union und SPD mit unterschiedlichen Positionen profilieren wollen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Scholz. In einem WDR-Podcast kündigt er gestern eine Einigung mit der Union an, ein Seitenhieb auf Seehofer. Der hätte eine Studie längst in Auftrag geben müssen. Gestern Abend dann einigen sich Seehofer und Scholz bei Kanzlerin Merkel. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt der Einigungstext vor. Man wolle den Polizeialltag untersuchen, nicht aber ausdrücklich Rassismus bei den Polizisten. Heute die Erklärung des Innenministers dazu.
Die halten ja für uns den Kopf hin. Und deshalb gibt es keine Studie, die sich jetzt gegen die Polizei mit Unterstellungen oder Vorwürfen richtet.
Unterstützung aus der Polizei.
Wir haben als Gewerkschaft Polizei immer abgelehnt, wenn es sich bei einer Studie darum handeln sollte, nur den Rassismus innerhalb der Polizei, der Sicherheitsbehörden zu untersuchen, dass das nicht korrekt wäre. Das wäre eine Stigmatisierung.
Die Einigung im Kanzleramt gestern Abend hat die entscheidende Frage überhaupt nicht geklärt. Wird Rassismus in der Polizei nun untersucht oder nicht?
Jetzt müssen wir uns natürlich noch mal genauer darüber unterhalten, wie das Forschungsdesign aussieht. Und da spielt der polizeiliche Alltag natürlich eine Rolle. Aber da spielt natürlich auch eine Rolle, was daraus gegebenenfalls folgert. Ja, und das können natürlich auch in Einzelfällen rassistische Handlungen sein.
Eine Studie allein löse das Problem bei der Polizei sowieso nicht, sagt Anwalt El Morabit. Er fordert eine bundesweite Ausweispflicht für Polizisten.
Ich habe aber halt gerade Fälle, wo Polizisten sich gegenüber Betroffenen weigern, sich auszuweisen, wenn sie rassistisch vorgegangen sind.
Bis eine wissenschaftliche Studie fertig sei, dürfe die Politik nicht warten, so Betroffene. Sie müsse schon vorher Maßnahmen ergreifen.
Was die Studie zur Polizei jetzt unbedingt klären muss, die Meinung dazu von Thomas Bertner vom Norddeutschen Rundfunk.
Bund und Länder müssen jetzt herausfinden, wie es zu rechtsextremistischen Umtrieben bei der Polizei kommen konnte. Sie müssen die richtigen Fragen stellen, ohne Rücksicht auf eigene Versäumnisse in der Vergangenheit. Es muss umfassend aufgeklärt werden, wie zum Beispiel Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen offenbar über einen längeren Zeitraum unbemerkt rechtsextremistisches Gedankengut in Chatgruppen austauschen konnten. Gibt es Mängel bei der Personalauswahl, wird von Vorgesetzten vertuscht und weggeschaut? Wer einer rechtsextremistischen Weltanschauung anhängt, hat in der Polizei nichts verloren. Das sieht auch die überwältigende Mehrheit der Beamten selbst so und empfindet deshalb die Debatte um den angeblichen strukturellen Rassismus bei der Polizei als schmerzhaftes Pauschalurteil. Um endlich einen Schritt weiterzukommen, muss deshalb jetzt auch der Alltag dieser großen Mehrheit unserer Polizeibeamten untersucht werden. Die Antworten werden uns kaum gefallen. Viele Beamte berichten mir seit Jahren über ihre Erfahrungen mit zum Teil gravierenden Fällen von Ausländerkriminalität, von afrikanischen Drogendealern, die sie verhöhnen und bedrohen, von georgischen Einbrecherbanden, die das Asylrecht missbrauchen und in Deutschland nahezu ungehindert auf Beute zugehen. Manche dieser Beamten schreiben Briefe an ihre Bundestagsabgeordneten, oft Hilferufe nach schärferen Gesetzen, besserer Ausstattung oder einfach nach mehr Fairness in der öffentlichen Debatte. Werden diese Beamten deshalb zu Rechtsextremisten? Ganz sicher nicht. Aber wenn sich Polizisten im Stich gelassen fühlen von Politikern und auch von den Medien, muss unsere Gesellschaft das sehr ernst nehmen. Deshalb gilt es jetzt erst einmal denen genau zuzuhören, um die es geht. Den Polizisten selbst.
Die Meinung von Thomas Bertner. Urlauber aus Risikogebieten können wieder ohne negativen Corona-Test nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat die bislang geltenden Beherbergungsbeschränkungen gekippt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zervakis.
Die Richter gaben zwei Hotelbetreibern recht. Es lege kein Grund vor, warum Einreisende aus Risikogebieten anders behandelt werden sollten als Studierende oder Berufspendler, hieß es zur Begründung. Der Beschluss sei nicht anfechtbar. Die Landesregierung hatte bereits angekündigt, die strengen Einreisebestimmungen von morgen an zu lockern. Die Landwirtschaftsminister der EU haben sich auf neue Fischfangquoten für die Ostsee verständigt. Unter anderem wird die Fangmenge für Hering im kommenden Jahr um 50% gesenkt. Der Deutsche Fischereiverband sprach von einer Katastrophe für die deutschen Fischer. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hingegen betonte, die Fischbestände müssten sich erholen. Umweltverbände reichen die beschlossenen Kürzungen nicht aus. Die US-Regierung hat Klage gegen den Internetriesen Google eingereicht. Sie wirft dem Konzern vor, seine Marktmacht zu missbrauchen und Konkurrenten zu benachteiligen. Google wies die Vorwürfe zurück. Das kartellrechtliche Verfahren dürfte das größte seit Jahrzehnten werden. Die Europäische Union hatte bereits im vergangenen Jahr eine milliardenschwere Strafe gegen das Unternehmen aus ähnlichen Gründen verhängt. Die von der Corona-Krise schwer getroffene Lufthansa hat auch in den sonst lukrativen Sommermonaten massive Verluste gemacht. Im dritten Quartal waren es knapp 1,3 Milliarden Euro. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Lufthansa legte zahlreiche Flugzeuge still. Kosteneinsparungen wie diese haben den Verlust etwas eingedämmt. Der Konzern spart zudem am Personal. Auch betriebsbedingte Kündigungen sind nicht mehr ausgeschlossen. Darüber wird derzeit noch verhandelt. Dass die Verluste im Vergleich zu den Vorquartalen nicht mehr ganz so hoch ausgefallen sind, werteten Anleger heute als einen Silberstreif am Horizont. Die Lufthansa-Aktie legte zeitweise sogar noch stärker zu. Die Airline gibt sich zuversichtlich, weiteren Corona-Belastungen standzuhalten, obwohl die Auslastung der Maschinen immer noch bei nur 25% liegt. Wegen der gewährten Milliarden Staatshilfen dürften die flüssigen Mittel noch eine ganze Weile reichen.
113 Jahre lang gab es nicht weit der Weser Wettrennen. im Galoppsport. Die Rennbahn war für Bremer und Pferdefreunde aus dem Umland lange Zeit eine Attraktion. Der Erntedankrenntag jahrelang ein Höhepunkt der Saison. Ostern 2018 war dann Schluss. Die Sportstätte machte trotz vieler Bemühungen nur noch Minus. Die Stadt wollte auf dem Gelände Wohnungen bauen. Doch wie unser Tagesthemen-Mittendrin-Reporter Frido Essen bei seinen Gesprächen in der Hansestadt Bremen feststellte, der Rasen auf dem Geläuf ist immer noch schön grün und die Anwohner über die Hausbaupläne ziemlich geteilter Meinung.
Wohnraum in Bremen wird immer knapper. Mieten und Immobilienpreise steigen und plötzlich, vor 2,5 Jahren, tut sich eine Chance auf, Wohnraum zu schaffen. Eine mehr als 30 Hektar große freie Fläche mitten in der Stadt. 1200 bezahlbare Wohnungen im Grünen wollte die Stadt Bremen ab 2020 hier bauen lassen, erzählt mir der damalige Bürgermeister Carsten Sieling.
Dieses Rennbahngelände, was eben für Pferderennen nicht mehr vernünftig genutzt werden konnte, das liegt mitten in der Stadt, zwischen Stadtteilen, zwischen Wohngebieten. Eigentlich etwas, wo sich jede Stadt die Finger nachleckt und vor allem, wo viele Menschen, die Wohnraum suchen, sich freuen würden, wenn sie ein Dach über dem Kopf kriegen würden.
Der Plan damals, ungefähr die Hälfte des Geländes sollte bebaut werden, die andere Hälfte sollte als Erholungsfläche erhalten bleiben. Kaum taucht der ehemalige Bürgermeister hier auf, wird er erkannt und in ein Gespräch über Wohnungen verwickelt. Daniel Schnier organisiert hier kleine Zwischennutzungen des Geländes. Dass Bremen dringend bezahlbare Wohnungen braucht, darüber ist er sich mit Sieling einig.
Aber ist es in den letzten 10 Jahren sehr gestiegen und es steigt weiter.
Und bevor es sich zersiedelt in die Randgemeinden, bin ich immer dafür gewesen, man baut dort, wo man es verantwortlich machen kann.
Ja, ich bin total d'accord.
Jahrzehntelang war die Bremer Galopprennbahn ein beliebtes Ausflugsziel gewesen, doch am Ende konnte sie nur noch mit Subventionen der Stadt überleben. 2018 wurde sie geschlossen. Die Pläne des Senats sorgten für hitzige Diskussionen, Anwohner protestierten lauthals, Andreas Sponbiel gründete eine Bürgerinitiative. Auch er glaubt, dass die Rennbahn ein Juwel ist, für vieles nur nicht zum Wohnen.
Diese Fläche ist ein Glücksfall für Bremen. Man kann die Menschen nicht nur stapeln, man muss den Menschen auch ein Angebot geben für eben die Bereiche Erholung, Sport, Freizeit, Kultur. Und deshalb wollen wir eine offene Fläche mit einem breiten Angebot von Galopp- und Reitsport bis hin zu den Sportvereinen, dass wir Indoor und Outdoor und Events diese Fläche aufwerten.
Ortsamtsleiter Jörn Hermening, sowas wie ein Stadtteilbürgermeister, sagt, dass auch Fake News im Stadtteil kursierten. Zum Beispiel das Gerücht, dass hier Hochhäuser gebaut werden sollten.
Mich ärgert das schon. Auch Leute, die ich persönlich gut kenne, die haben mir gesagt, ja, ist doch scheiße, dass die da oben machen, was sie wollen. Ich sage, hä? Ja, alles total Betonwüste auf der Galopprennbahn und jetzt ist schön grün. Und dann habe ich gesagt, wieso Betonwüste? Hast du dich da mal mit befasst?
Der Bürgerinitiative spielten die Gerüchte wohl in die Hände. Sie sammelte Unterschriften und so kam es parallel zur Bürgerschaftswahl 2019 zum Volksentscheid. Ergebnis: 56% der Wähler waren gegen die Bebauung. Das ist jetzt knapp 1,5 Jahre her und seitdem hat sich hier nichts getan. Denn es herrscht weiter Uneinigkeit darüber, was mit dem Gelände geschehen soll, auch wenn die Bürgerinitiative das ganz anders sieht.
Es darf ja gar keine zwei Meinungen mehr geben. Es gibt nur noch eine Meinung. Und das ist, dass man diese Fläche für Erholung, Sport, Freizeit, Kultur entwickelt. Wir haben viele Ideen.
Aber es passiert nichts. Das Gelände liegt fast brach. Denn jetzt berät ein zähes Gremium, ein runder Tisch mit sehr vielen verschiedenen Interessensgruppen über die Zukunft der Rennbahn. Das kann dauern. Auch Ortsamtsleiter Hermening sitzt mit am Tisch. Er hat längst den Glauben verloren, dass hier bald was passiert.
Dass einfach die Stadt hier Geld ausgibt, damit es hier schön ist, das glaube ich nicht. Dafür geht es Bremen zu schlecht. Das sind über 30 Hektar. Wie soll man das machen? Also das glaube ich, das kommt nicht.
Immerhin, seit kurzem sind einige Zwischennutzer auf dem Areal. Das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz testet Mars-Roboter. E-Cross-Biker toben sich aus und wollen ihre Maschinen hier bald für Touren auf dem Gelände anbieten. Forschende Biologiestudenten erkunden Flora und Fauna. Und es sollen noch Cross-Golfer, Bogenschützen oder Schulklassen dazukommen. Derweil steigen in Bremen die Immobilienpreise und die Mieten weiter und viele Menschen finden keine bezahlbare Wohnung.
Wenn ein Stürmer immobile heißt, also unbeweglich, dann könnte man das als schlechtes Omen werten. Und in der Tat hat der Italiener Ciro Immobile während seiner kurzen Zeit bei Borussia Dortmund nicht allzu viel bewegt. Doch, dass er alles andere als träge ist, das beweist er, seit er für Lazio Rom aufläuft. Immerhin war Immobile in der vergangenen Saison der Torschützenkönig der Serie A. Der BVB dürfte also gewarnt gewesen sein vor dem Auftaktspiel der neuen Champions-League-Saison am Abend. Wie Dortmunds Mobilmachung gegen Immobile und Co. ausgegangen ist und wie Leipzig sich geschlagen hat, das fassen Ingo Hane und Harald Grundmann zusammen.
BVB-Trainer Lucien Favre musste beim Champions-League-Auftakt in Rom auf 5 verletzte oder gesperrte Defensivspieler verzichten und die Dortmunder Verlegenheitsabwehr gleich mit großen Problemen. Ciro Immobile mit dem 1:0 für Lazio nach 6 Minuten. Ausgerechnet Immobile, der ein Jahr ziemlich erfolglos in Dortmund spielte. Nach 23 Minuten der nächste Aussetzer, Luis Felipes Kopfball, lenkt Hitz ins eigene Tor. 2:0 für die Römer. Die ersten 45 Minuten aus Dortmunder Sicht einfach nur schlecht. 20 Minuten vor dem Ende, dann noch einmal Hoffnung für die Gäste. Reyna mit dem Pass auf Haaland und der mit Wucht zum 2:1. Doch die Hoffnung hielt nur 5 Minuten, dann ließ sich der BVB auskontern. Der eingewechselte Akro macht mit dem 3:1 den Champions-League-Fehlstart für Borussia Dortmund perfekt.
In Leipzig spielt RB Leipzig gegen Başakşehir Istanbul, den türkischen Meister. Und der Champions-League-Halbfinalist fackelt nicht lange. Die Führung in der 16. Minute erzielt Angelinho. Einfach großartig die Ballannahme und mit einer Körperdrehung vorbei am Gegenspieler. Leipzigs Meisterdieb heißt Yusuf Poulsen. Er treibt die Beute, er legt sie ab auf Nkunku. Links lauert wieder Angelinho, 2:0. Einfach meisterlich dieser Diebeszug von Yusuf Poulsen. Und was dann passiert, geht einfach zu schnell für die türkische Hintermannschaft. Dass Başakşehir keine Laufkundschaft ist, beweist Edin Visca, Istanbuls Bester. Aber Leipzig hat Gulaschi und darauf Prost zur Halbzeit. 3 von 999 glücklichen Fans. In der 69. Minute schickt Nkunku noch einen derben Gruß an Torhüter Mert. Es bleibt dabei, Angelinho macht den Unterschied. Leipzig besiegt den leichtesten Gruppengegner 2:0.
Und noch eine Meldung vom amtierenden Champions-League-Sieger. Am Abend gab der FC Bayern München bekannt, dass Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Nationalspieler befindet sich nun in Quarantäne. Das gesamte Team muss sich weiteren Tests stellen. Erst dann kann wohl entschieden werden, ob das morgige Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid überhaupt stattfinden kann. Sehr wohl stattfinden wird nun aber unser Wetterbericht. Claudia, ist der Süden sonnenmäßig weiterhin besser dran als der Norden?
Ja, Ingo, das wird auch morgen der Fall sein und da wird's auch am wärmsten, vor allem am Alpenrand. Denn die Temperaturen steigen die nächsten 2 Tage ordentlich. In Freiburg morgen 23 Grad, dann übermorgen 20 Grad. Morgen in Frankfurt 21, da bleibt's übermorgen so. Schwerin, wo dichte Wolken auch den ganzen Tag hängen, da auch morgen nur 16, aber übermorgen 20 Grad. Und mit Föhn am Alpenrand kann es in Rosenheim sogar morgen 25 Grad geben, dann 23, also ziemlich warm. Danach geht's für alle bergab mit den Temperaturen und für Schwerin ändert sich nicht allzu viel. 14, 15 Grad werden es dann so am Freitag, Samstag sein, in Frankfurt 17, 16 Grad. Samstag also am kühlsten, auch in Freiburg geht's runter, 17, 18 Grad dann nur noch. Und da, wo es föhnig war, da sind es fast 10 Grad, die es runtergeht. Jetzt in der Nacht halten sich noch dichte Wolkenfelder, die bringen auch noch ein bisschen Regen. Das ist heute nicht allzu viel gewesen, mal so 3-4 Liter, oft auch nur Nieselregen. Das Ganze zieht jetzt in der Nacht und auch morgen weiter nach Nordosten. Im Süden in der Nacht klar und morgen tagsüber dann viel Sonnenschein. Man sieht, so im späten Nachmittag, da hängen die Wolken dann wirklich nur noch so rund um die Ostsee. Wo es in der Nacht klar ist, wird es aber auch ganz schön kalt. Einstellige Tiefstwerte direkt am Alpenrand und auch beispielsweise am Bodensee 7 Grad. Sonst mit dichten Wolken sind es 10 bis 13 Grad. Am Nachmittag für die meisten recht warm, ausgenommen der äußerste Norden mit 14, 15 Grad, wo die Wolken halt sehr lange hängen und wo es auch noch ein Weilchen regnet. Und die nächsten Tage dann insgesamt sinkende Temperaturen. Der Donnerstag startet mit Sonnenschein. Im Laufe des Tages kommen dann aus Westen dichte Wolken mit ein paar Schauern, so den Rhein entlang um die 19. Grad im Südosten, nochmal 23 Grad im Südosten Bayerns. Und Freitag hängt dann so ein Regenband von Rheinland-Pfalz bis Sachsen und südlich davon. Dann kommt im Norden ab und zu die Sonne raus, aber die Temperaturen sind insgesamt deutlich gedämpfter. Das heißt, zum Wochenende wird es dann wieder für alle ein bisschen kühler.
Aber doch irgendwie ausgleichende Wettergerechtigkeit. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Talk am Dienstag und Michael Steinbrecher beim Nachtcafé. Konstantin Schreiber meldet sich mit dem Nachtmagazin gegen 0:40 Uhr und wir dann morgen Abend wieder. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.